chão.
Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu dem heutigen speziellen Anlass, zu dem Evangelisationsanlass mit dem Wilhelm Bunz. Wir haben uns schon lange darauf gesehen, wir haben den Flyer gesehen da hier. Wir denkt, wie sieht echt der Bibelraucher aus? Was ist echt das für eine Person? Und heute Abend darf er unter uns sein. Und ich weiss nicht, warum dass du heute Abend da bist. Vielleicht bist du eingeladen worden. Vielleicht denkst du, ja, Evangelisation, naja, das ist etwas, was da angeht. Herzlich willkommen, dass du da bist. Vielleicht kommst du Sonntag für Sonntag hier, her auf Gümligen oder auf Kissen oder auf Burgdorf. Herzlich willkommen, dass du da bist. Was ist Evangelisation? Evangelium ist die frohe Botschaft von Jesus Christus auszusenden in die weite Welt. Das Evangelium ist eine Botschaft von der Liebe. Und es heisst in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus ist gestorben, wo wir noch Sünder waren. Wir müssen nicht perfekt sein vorher. Wir müssen nicht fromm sein. Wir können so kommen und Jesus tut uns die ganze Last wegnehmen. Und der Wilhelm Bunz ist nicht ein braver Bub, als braver Bub, als Vorbildsbub aufgewachsen. Er erzählt seine Geschichte selber. Das nehme ich nicht vorweg. Er hat eine ganz spezielle Geschichte gehabt, darum heisst so Bibelraucher. Und Gott hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Dort, an seinem Örtchen, wo er war, und Gott hat genau gewusst, der Wilhelm, den brauche ich für seinen Dienst. Damit das Evangelium durch das, was er erlebt hat, kann weitergehen in die weite Welt. Und vielleicht denkst du heute Abend, naja, Gott ist mir noch nie begegnet. Und dann lade ich dich ein heute Abend, öffne dein Herz und bitte Gott deinen Platz und frag ihn, Herr, öffne du mich, offenbar du dich mir. Und dass der Abend dazu dienen zu werden, dass Jesus Christus darf gross gemacht werden. Und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und möchte gerne den Wilhelm hier nach vorne bitten. Bist du gut, Wilhelm? Gerne. Guten Abend, Wilhelm. Herzlich willkommen.
Auch herzlich willkommen.
Schön. Du verstehst Berndeutsch?
Einigermaßen, ja.
Einigermaßen, ja. Schön. Also soll ich auf Hochdeutsch?
Du kannst... Mach Hochdeutsch, dass auch die Deutschen das verstehen.
Okay. Wo ich das erste Mal mit Wilhelm telefoniert habe, bin ich zu den Brüdern gegangen und habe gesagt, Brüder, weißt was? Es gibt eine Stelle in Lukas 7, da steht von dieser Frau, die mit den Haaren die Füße getrocknet hat und mit den Tränen bei den Füßen Jesu war. Und Jesus sagt, wenn viel vergeben ist, der liebt viel. Und dieser Wilhelm, der war so, das erste Telefongespräch habe ich gemerkt, dieser Mann hat wirklich Jesus Christus erlebt. Aber diese Geschichte willst du sicher später erzählen. Aber ich frage dich, Wilhelm, du bist schon viele Jahre unterwegs. Warum triffst du immer volle Location, volle Kirchen an? Weswegen?
Ich merke Ich merke, es liegt oftmals erstens daran, es wird weniger Evangelium verkündigt und mehr die eigene Meinung. Und ich war in Bayreuth und habe am Heiligabend für die Landstreicher Heiligabend vorbereitet. Es gab 3-Gänge-Menü und es kamen 350 Obdachlose. Nebendran war die evangelische Kirche und da kam die Regionalbischöfin. Da waren 10 da. Am nächsten Morgen habe ich Gottesdienst gemacht in der Stadtmission, da kamen auch die Landstreicher alle. Und da kommt diese Bischöfin und sagt: Entschuldigen Sie, aber wie kommt es? Bei Ihnen war es gestern gerammelt voll. Und bei mir waren nur 10 Menschen da. Ha, sag ich, weiß es nicht, habe ich gesagt. Aber ich kann es Ihnen biologisch erklären. Wo Honig ist, da sammeln sich die Bienen. Wir müssen Evangelium verkündigen und wir werden hier keinen Platz mehr haben. Der Herr schickt die Leute vorbei, die er haben will. Wow!
Schön, schön, Wilhelm. Und erklärt es auch, du bist immer on fire, du hast sein Feuer. Wo nimmst du diese Kraft, diese Power her?
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich muss mich jeden Tag neu prüfen im Lichte des Wortes Gottes. Und wenn mir irgendwas bewusst wird, was nicht richtig war, dann bringe ich das in Ordnung und dann kann der Herr mich wieder neu füllen mit Kraft. Manchmal komme ich nur noch so daher. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz läuft. Aber eines weiß ich, der Herr ist dabei. Und er gibt mir die Kraft.
Schön. Das ist wunderbar. Und wir wollen jetzt den Abend beginnen mit deinem Gebet, damit Jesus Christus groß gemacht werden kann und er dir die Kraft schenkt. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns ermöglichst, diesen Abend gemeinsam zu feiern und dein Evangelium, die frohe, die rettende Botschaft Jesu Christi. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns Wilhelm hier geschickt, gesendet hast. Segne du ihn, schenke du ihm Freudigkeit bei der Verkündigung deines Evangeliums, schenke du ihm Vollmacht und schenk du uns hörende Ohren, ein weit offenes Herz, damit wir das Evangelium für uns ganz persönlich nehmen dürfen. Dein Name sei geehrt, wir preisen deinen Namen und wir rühmen deinen Sieg, wo du errungen hast am Kreuz auf Golgatha. Amen.
Amen.
Wilhelm, ich lasse dir das Wort.
Dankeschön. Ihr Lieben, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Wie sagt man es in der Schweiz? Grüezi miteinander. Oh, ich sag's euch, das war so schön, wo ich das erste Mal in der Schweiz war und hinterher kamen Leute zu mir und meinen sie gesagt, ach Willi, machen wir ein Föteli. Jetzt weiß ich, wir machen ein Föteli, Esti, gell? Ihr Lieben, bevor ich loslege, möchte ich kurz ein Bibelwort vorlesen. Weil das ist ganz, ganz arg wichtig, dass wir einfach das, was wir tun, das Wort Gottes ist wichtig. Und da gibt es eine Stelle in Psalm 107 und ich glaube, die Stelle passt ganz genau für diesen Abend. Und ich lese mal ab Vers 9. Psalm 107, ab Vers 9. Da ersättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Giuseppe, hör gut zu jetzt, pass auf. Da sitzen die, da sitzen mussten in der Finsternis und im Dunkeln, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet haben, so dass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie dalagen und ihnen niemand half, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Das passt genau zu mir, gell? Passt genau zu dir, Giuseppe. Bruno, passt es? Aber hundertprozentig. Ihr Lieben, ich habe hier zwei, ich bringe immer wieder meine zwei Stöckle mit. Wisst ihr, es gibt so Leute, die sagen, ja, Willi, so schlimm wie du war ich nie. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht. Ich bin nur so ein kleiner, ein bisschen fehlerhafter Mensch. Und da gibt es Menschen, die leben am Rande der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die haben jahrelang Gefängnis hinter sich. Es gibt Menschen, die müssen schon jahrelang auf der Straße leben und sie können nur vom Stehlen leben. Das sind die großen Sünder. Aber ihr Lieben, ob wir nun große Sünder sind oder ob wir kleine Sünder sind, wisst ihr was? Wir müssen alle am Kreuz rauskommen. Wir müssen alle am Kreuz rauskommen. Ich sag's euch, wenn Jesus kommt, dann wird Satans Macht gebrochen. Ihr Lieben, meine Vergangenheit ist nicht so gut. Aber wenn ihr heute Abend nach Hause gehen werdet, dann werdet ihr mit einer Gewissheit nach Hause gehen. Wenn der Herr mit mir zu Streich kommt, wenn der Herr mit mir fertig geworden ist, wenn der Herr mich verändern konnte, dann kann er auch dich verändern. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und der Herr arbeitet mit jedem anders. Du hast vorhin gesagt, du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Aber ich kann dir eines garantieren, wenn du bei Jesus rauskommst, bleibst du nicht, wie du bist. Der Herr verändert dich. Mir ist vor kurzem der Marino begegnet. Mit Marino bin ich zusammen 14 Jahre gesessen im Bruchsal. Wir waren Zelle an Zelle. Und er sagte mir, Willi, als du damals auf den frommen Treigel gekommen bist, so hat er es genannt, da habe ich mir gedacht, oh, der Willi, der zieht eine gute Show ab. Und die glauben dem sogar noch. Das hat er gut gemacht. Ich habe nicht geglaubt, dass du Christ geworden bist. Aber wenn ich heute deine Augen anschaue, wenn ich heute sehe, wie deine Augen strahlen, wisst ihr, warum meine Augen strahlen? Weil wenn Jesus in meinem Herzen wohnt. Und die Psychologen sagen, die Augen sind die Spiegel der Seele. Und die Augen sind die Fenster der Seele. Und wenn Jesus in dir wohnt, dann lass ihn doch aus den Augen schauen. Und die Menschen sehen, wie Jesus verändert. Vor kurzem hat mich einer gefragt, sag mal, Willi, warum schreist du so? Och, sag ich, weißt du, man kann auch das Evangelium flüstern. Hat die gleiche Wirkung. Aber wer kann da schon ruhig sein? Ich nehme euch mit in meine Vergangenheit. Ich bin in Ulm geboren. Wer kennt Ulm? Ich habe vorhin zu jemandem was gesagt. Gottes schönste Gabe ist der Schwabe. Mein Vater war damals noch nicht gläubig. Mein Vater hat schwer gearbeitet damals. War ganz selten daheim und meine Mutter wurde mit mir schwanger. Und sie sagte, nee, dieses Kind will ich nicht haben. Nein, 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 nein. Ihr könnt mit dem Kind machen, was ihr wollt. Ich werde es nicht füttern. Ich werde es nicht wickeln. Ich werde es auch nicht baden. Macht mit dem Kind, was ihr wollt. Und meine älteste Schwester, die war damals 3 Jahre alt, 4, die hat mich so versorgt, wie sie so gewohnt war, ihre Puppen zu versorgen. Hast du mal eine Puppe gehabt? Ja? Hast du die gut versorgt? Und so hat es meine Mutter gemacht. meine Schwester gemacht. Sie hat alles getan, mit Zeitungspapier aufgewickelt, dass alles schön ist. Das Essen hat nicht so geklappt, ich war unterernährt, ich hatte überall Ausschlag im Körper und ich habe furchtbar geschrien. Und das Geschrei wurde meiner Mutter zu viel und sie setzte mich in den Kinderwagen, fuhr raus. Wir hatten früher in Ulm-Wieblingen so große Felder, weißt du? Und habe mich einfach in so einen Feldgraben gelegt und fuhr mit dem Kinderwagen weiter. Ich muss euch was erzählen, ich kam ins Krankenhaus, klar. Ich muss euch was erzählen. In Ulm sagt man nicht Wilhelm. Da sagt man Helme. Nur als, einfach, dass ihr das mal im Hinterkopf habt. Ich kam ins Krankenhaus. Ich war 7 Monate dort und die haben mich so einigermaßen aufgepäppelt. Niemand wusste, überlebt das Kind überhaupt. Mein Vater kam ins Krankenhaus und er hat sich danach sofort von meiner Mutter getrennt. Und die Ärztin sagte meinem Vater, Herr Bunz, mit Ihrem Kind stimmt was nicht. Kennt ihr Kinder oder Menschen, die immer wieder ihren Kopf an die Wand knallen? Und ich habe, kennt ihr noch die alten Gitterbettchen, kennt ihr die noch? Die mit den Stäben, gell? Das war mein erster Knast. Und ich habe mich immer an den Stäben festgekrallt und habe immer meinen Kopf gegen das Gitter gedonnert. Die Ärztin sagt, Herr Bunz, Ihr Kind ist verhaltensgestört. Ihr Kind hat abgeflachtes Normverhalten. Wir gehen davon aus, Ihr Kind wird nie richtig zur Schule gehen können. Ihr Kind wird nie lebenstüchtig sein. Ihr Kind wird nie einen Beruf erlangen. Ihr Kind wird nie heiraten. Das Beste wird sein, das Kind kommt in ein Heim für behinderte Kinder und wenn er mal groß ist, dann kommt er in eine andere Einrichtung. Das war die Prognose der Ärztin. Ich bin heute verheiratet. Ich habe 2 Kinder und Jesus hat mich komplett umgedreht. Ich war 2 Jahre, 3 Jahre zurück, war ich in Ulm. Und habe da auch mein Zeugnis gegeben. Und da vorne, Bruno, wo du sitzt, da saß eine alte Diakonissenschwester. Kennt ihr Diakonissen? Eine alte Diakonissenschwester. Die saß vorne und ich komme rein. Ach, die Frau war nur am Weinen. Oh, ich denke, ich ist ein armes Herzele, warum weint die so? Aber ich hatte keine Zeit, überall Bekannte war ich, hallo, wie ist die vorhin auch, grüß dich, Bekannte und so weiter. Ich hatte gar keine Zeit für das Mütterle. Und dann gehe ich nach vorne und dann schaut sie mich an mit ihren nassen Augen und kaum mache ich den Mund auf, heult die noch mehr. Ich denke, sage mal, was ist mit der Frau los? Hinterher hätte ich Bücher signieren sollen, aber ich sage, nee, jetzt ist mir die Frau wichtiger. Und da ging ich zu dieser Diakonissin hin und habe mich hingesetzt und sag, Schwesterle, was ist mit dir los? Ich sehe dich den ganzen Abend nur weinen. Du hast schon geweint, wo ich gekommen bin. Kann ich dir irgendwie helfen? Gibt es irgendwas, wo du Probleme hast? Können wir beten miteinander? Herzele, was ist denn los? Und dann dreht sie sich zu mir rum, nimmt meine Hände in ihre Hände und die Tränen laufen runter und sagt sie, ah, mein Helmele. Wisst ihr noch Helme? Zu der kleinen Wilhelm sagt man Helmele. Gell, das klingt schön, gell? Helmele. Und ihr Lieben, es stellt sich raus, diese alte Diakonissenschwester war damals im Bethesda-Krankenhaus in Ulm auf der Kinderabteilung die leidende Kinderschwester. Wisst ihr, warum die geweint hat? Der lebendige Gott hat ihre Gebete erhört und das Helmele hat überlebt. Ist es nicht schön? Und ich sag euch, wenn der Herr einen Plan hat mit einem Menschen, kann der Feind machen, was er will. Der Herr kommt immer zum Ziel. Mein Vater hat es nicht geglaubt, dass ich behindert bin. Ich habe schriftlich, ich bin so 100% geistig behindert. Das ist das erste Mal, dass hier jemand predigt, gell, der voll den Schuss hat. Ja, ich wurde eingeschult. Gibt es das bei euch auch so, die Schultüten hier und so? Die Kinder gehen dann hin und hast du keine Schultüte gehabt? Oh, du armes Kind. Okay. Ja, ich habe auch eine Schultüte gekriegt und die Frau Bauer fragt, die Kinder, habt ihr schon eine Idee? Was wollt ihr mal später werden? Flori, was wolltest du werden? Als Kind. Nicht Pastor, das weiß ich. Weißt du noch, was du werden wolltest? Nicht mehr? Was wolltest du werden, Bruno? Hä? Künstler. Giuseppe, was? Flugpilot. Esti, weißt du noch, was du werden wolltest? Krankenschwester. Oder Stewardess. Und die Jungs, Landwirt oder Pilot. Oder Chirurg. Landwirt. Wilhelm, was möchtest du mal werden? Und ich schaue die Lehrerin an und sage, Frau Bauer, ich habe ganz arg Kinder, Leute, ganz arg stottern. Frau Bauer, ich werde eines Tages Gangster. Ich kann euch nicht sagen, warum ich Gangster werden wollte. Keine Ahnung. Doch in einem war ich normal. Doch, stopp. Ich muss mich korrigieren, ich war nicht ganz dumm. Wer von euch liebte als Kind Indianergeschichten? Die Hände hoch, genau. Okay. Was ist die größte Beute eines Indianers? Eins Kalb. Oh, sie kennt sich aus. Eins Kalb. Ja. Und ich hatte in meiner Schultasche eine große Schere. Und ich liebte Mädchen mit langen Zöpfen. Habt ihr das heute Abend schon gemerkt? Ich habe schon genau geschaut. Ich hatte unter meinem Bett eine große, große Schachtel. Da waren blonde Zöpfe, rote Zöpfe, schwarze. Und da merkte mein Vater, mit meinem Kind stimmt was nicht. Mein Vater ging zu Psychologen, zu Psychotherapeuten, Jugendamt. Und die sagten einstimmig, Herr Bunz, Ihr Kind ist so kaputt. Wir haben noch nie sowas erlebt. Ihr Kind ist so kaputt, wir können für das Kind so ambulant nichts tun. Das Kind muss dringend in ein Kinderheim. Mein Vater war gehorsam und hat mich in ein Kinderheim gebracht, von einem Heim ins andere, von einem Heim ins andere und immer wieder weg mit dem, weg mit dem. Wir werden mit dem nicht fertig. Der ist uns zu wild, der ist uns zu brutal. Und dann war ich 10 Jahre alt und dann ruft ein Heimleiter aus, kennt ihr Feigenenz? Da gibt es ein Schloss, das hieß Jugenddorf Schloss Kaltenstein. Und es war ein Heim für geistig behinderte, schwerst erziehbare Kinder. Und der Heimleiter ruft an meinen Vater an und sagte, Herr Bunz, ich habe von Ihrem Kind gehört. Sie dürfen uns Ihren Sohn bringen, wir werden mit ihm fertig. Wurde er nicht. Aber ihr Lieben, in dem Heim haben sich in meinem Leben Weichen gestellt. Mein Vater hat inzwischen sich bekehrt. Mein Vater, durch seine zweite Frau, hat er sein Leben Jesus gegeben. Und er ist immer wieder in Gottesdienste gegangen. Wenn ich zu Hause war, hat er mich immer wieder mitgenommen in den Kindergottesdienst. Aber das hat mich doch nicht interessiert. Mich haben viel lieber die Handtaschen und die Mäntel der Gemeindeglieder interessiert. Aber da ist was passiert in dem Heim. Mein Vater hat mich nie besucht. Wenn Besuch kam, entweder kam ja, Psychotherapeuten oder Psychologen oder irgend so eine Zusicherung vom Jugendamt. Auf einmal heißt es, Wilhelm, du hast Besuch. bin in den Besucherraum gegangen und ist eine jüngere Frau da, kannte ich nicht. Ja, schon wieder so eine vom Jugendamt. Und dann macht die den Mund auf.
Hallo Helme.
Ich denke, wie spricht denn die?
Hallo Helme. Grüß dich.
Karin, verstehst du mich?
Ja.
Grüß dich. Weißt du, wer ich bin? Sag ich, nee. Ich bin deine leibliche Mutter. Ich fühl's gerade jetzt, wie ich mich fühlte. Was weiß ich über meine Mutter? Was weiß ich über meine Mutter? Wenn ich meinen Vater gefragt habe, wie ist meine Mutter oder wer ist meine Mutter? Dann habe ich immer das Gleiche gehört, deine Mutter ist eine Schlampe, deine Mutter ist eine Hure. Und Helme, das wäre besser gewesen, du wärst damals im Feldgraben verreckt. Und jetzt steht die Frau vor mir. Kannst du nachvollziehen, wie ich mich fühle? Ich höre nur Schlechtes von ihr. Ich habe mir gedacht, was will die von mir? Aber andererseits, ich habe mich doch irgendwie gefreut. Ich habe tatsächlich eine Mutter. Wilhelm, verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Ich habe doch eine Mutter. Oh, vielleicht ist es gekommen, mich da rauszuholen. Wisst ihr, wenn du siehst am Wochenende, am Freitag, da fahren die ganzen Autos vor. Und die Kinder werden abgeholt nach Hause und die Kinder werden in den Arm genommen, die Kinder werden geherzt, die Kinder werden geküsst und du bleibst alleine zurück. Das tut weh. Jetzt ist meine Mama gekommen. Die nimmt mich mit heim. Wisst ihr, ich kenne es nicht, dass man mich mal in den Arm genommen hätte. Kennt ihr Engele Flieg? Kennt ihr das? Genauso haben sie in Zürich auch geschaut. Man hat nicht einmal Engele Flieg gemacht. Ich übersetze es gleich. War ich in Zürich und habe ich auch Engele Flieg. Da sagt der Veranstalter, oh Willi, Entschuldigung, bitte schön, aber Engele Flieg, das kennen wir nicht. Was ist denn das? Ja, dann sage ich, ja, weißt, Vater, Mama und das Kind in der Mitte. Das kennen wir. Ich sage, wie heißt denn bei euch? Ja, 1, 2, 3, Upsala. Kennt ihr das, gell? 1, 2, 3, Upsala. Das hat mit mir keiner gemacht. Und wenn ich was gesehen habe auf der Straße, wenn das Eltern mir die Kinder gemacht haben, dann bin ich mit meinen 10 Jahren, habe ich Anlauf genommen und habe in die Kinder reingetreten. Nicht, weil ich böse auf die Kinder war. Ich war doch nur eifersüchtig auf Engele Flieg. Auf Upsala. In dem Heim bin ich viele, 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 viele Male geflohen. Jetzt erzähle ich das, was ich dir im Auto schon erzählt habe. Ich bin viele, viele Male geflohen. Ich bin beschäftigt für den Herrn in einem Hoffnungshaus. Da kümmern wir uns um Menschen, Randgruppen, um Prostituierte, um Landstreicher und so weiter. Und da habe ich einen Gottesdienst gemacht. Mitten im Milieu. Und nach dem Gottesdienst kommt eine über 80-jährige Frau, die früher Prostituierte war, die kommt zu mir und legt ihren Kopf an meine Schulter. Und dann sagt sie, ich sag's mal auf Schwäbisch, okay? Weisch, Willi, weisch, du bist halt immer nur mein Willi. Weißt du, Willi, du bist immer noch mein Willi. Und ich denke, wieso bin ich ihr Willi? Na, Entschuldigung, wieso bin ich dein Willi? Dann sagt sie, Willi, kennst du mich nicht mehr? Sag ich, tut mir leid, ich kann mich an dich nicht erinnern. Er sagte, weißt du, du warst doch damals auf dem Schloss Kaltenstein. Und ich war Birne in Stuttgart im Milieu. Und immer wenn du vom Heim geflohen bist, kamst du zu uns ins Viertel und ich habe dich vor der Polizei versteckt. Heute ist die Frau ein Kind Gottes und sie dient dem Herrn. Ich wollte nie mehr zurück in meine alte Welt. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Ganoven, für einen Knacki, wenn er entlassen wird und er geht zurück in seine alte Welt. Da ist ein Untergang. Könnt ihr euch vorstellen, wer von euch war schon mal auf St. Pauli? Wilhelm, was machst du auf St. Pauli? Was machst du auf St. Pauli?
Ich hab dort gearbeitet.
Alles klar, alles klar. Ich sag's euch, bei mir klingelt das Telefon, da klingelt das Telefon, ich geh ran, so wie du auch einen Gruf hast, hallo? Ja, Willi, grüß dich, hier spricht der Kalle. Sag ich, Kalle, schön, dass du mich anrufst. Weißt du, wer ich bin? Sag ich, nö. Aber schön, dass du mich anrufst. Sagt er, weißt du, ich bin Rocker-Präsident von Hamburg-St. Pauli. Und ich habe dein Buch gelesen. Du musst dringend kommen nach St. Pauli. Du musst deine Geschichte erzählen. Sag ich, du, Kalle, wenn es Gottes Wille ist, mache ich das. Ich werde beten. Wenn der Herr ja sagt, gehe ich. Und der Herr sagte ja. Und am ersten Advent im Jahre 2000 fuhr ich nach St. Pauli. Ich war noch nie ein Advent auf St. Pauli. Ich bin einen Tag früher gefahren, habe die Heilsarmee mit einbezogen. Wir haben Flyer verteilt. Wir sind in jedes Bordell gegangen, in jedes Nachtlokal gegangen. Ich bin sogar in eine Karaoke-Bar gegangen. Und da haben die gesagt, okay, wenn du jetzt ein Lied singst, dann kommen wir alle. Dann habe ich gesungen von Peter Maffay, über 7 Brücken musst du gehen. Und die kamen wirklich alle. Am nächsten Tag, der Kalle holt mich ab mit seiner Maschine. Ich denke, wir fahren in eine Kirche. Oder wir fahren in einen Gemeindesaal. Jetzt hält er mitten auf St. Pauli am Anfang der Reeperbahn, da wo diese Beatles stehen. Du weißt wo? Susi Schober. Ich denke, oh oh, der führt mich da rein. Der Kalle hat die Mädchen ausbezahlt für 3 Stunden, dass wir die Bar benutzen konnten. Ich komme rein in die Bar, alles hängt voller Bilder. Links soll ich nicht gucken, rechts darf ich nicht gucken. In der Mitte war so ein Rondell, feuerrot. Darauf musste ich stehen. Und das Ding hat sich langsam gedreht. Und da habe ich wollte eigentlich das Bibelwort zur Grundlage nehmen, Gott nimmt sich die Starken zum Raube. Kennt ihr die Stelle? Gott nimmt sich die Starken zum Raube. Aber als ich diese kostbaren Menschen sah, es waren Dirnen da, es waren Zuhälter da, es waren Landstreicher da, es waren viele Transvestiten da und so weiter. Ich konnte nicht mehr darüber predigen, ging nicht. Und ich habe darüber gepredigt, der lebendige Gott, Jesus Christus, hat Durst nach deiner Liebe. Gott lechzt nach deiner Liebe. Da sind viele Tränen geflossen. Die Schminke ist runtergelaufen, weißt? Viele sahen aus wie Zebras. Und ich habe hinterher eine gehört und sagt sie, Willi, wir haben immer wieder erlebt, dass da oben sich Menschen bekehren. Und dann gehen die und sie kommen nie mehr zurück. Und du bist zurückgekommen und hast uns einen Weg aufgezeigt, wie wir da rauskommen. Ein Transvestit hat sich bekehrt. Hat sich umbauen lassen, weißt? Und ein paar Wochen später ruft er mich an und sagt, Willi, ich habe eine ganz große Not. Ich bin schuldig vor dem lebendigen Gott. Sag ich, was ist passiert? Sagt er, weißt du, früher war ich ein Mann. Ich habe mich umbauen lassen, operativ. Und ich habe in Gottes Natur eingegriffen. Das kann mir Gott nicht vergeben. Dann sage ich, mach dir keine Sorgen. Jesus Christus liebt dich so, wie du bist. Und du hast dich so bekehrt. Und er nimmt dich an, auch umgebaut.
und es tut ihr leid. Das hast du vor dem Herrn bekannt. Inzwischen ist sie verstorben, die Transvestitin, und sie ist in der Ewigkeit. Ich freue mich schon, bis ich sie wieder sehe. Ich kam in ein anderes Heim. Das war ein geschlossenes Heim. Da waren überall so Ziergitter an den Fenstern und man konnte nur die Türen von außen aufmachen. Innen war keine Türklinke. Und ich wusste, da komme ich nicht mehr raus. Und irgendwann haben die gesagt, wir gehen jetzt mal Camping machen. In Österreich mit euch. Und ich wusste ganz genau, wenn ihr mich da mitnehmt, bin ich weg. Wenn ihr mich da mitnehmt nach Österreich, seht ihr mich nie wieder und die haben mich nie wieder gesehen. Wir sind nach Österreich gefahren. Kennt ihr noch diese Tipis, diese schwarzen Zelte? Koten heißen die, Koten. Kann man innen drin Feuer machen. Ein Kollege wollte mit abhauen. Wir haben geplant und wir laufen so über den Campingplatz und laufen und kommen am Parkplatz rüber und da steht am Erzieher seinem Auto. Und da steckt der Schlüssel. Ich sage, Max, kannst du Auto fahren? Sagt Willi, nee. Sagt, Willi, du? Sag ich, nee, auch nicht, aber ich habe gesehen, wie es mein Vater macht. Heute Nacht ist unsere Nacht. Wir haben das Auto rausgeschoben aus dem Parkplatz. Ich kann euch nicht sagen, wie ich den Wagen zum Starten brachte, aber das Auto fuhr und ich fühlte mich wie so der Kapitän der Landstraße, weißt du? Links und rechts. Sternenklarer Himmel, war so schön. Bis der Max sagt, oh Willi, guck mal, da vorne kommt Blaulicht. Und ich dachte, die sind wegen uns unterwegs, weißt du? Und ich komme in Panik und ich suche die Bremse. Die Bremse war weg. Anstatt ich vom Gas runtergehe, trete ich mehr aufs Gas in meiner Panik. Und der Wagen wird immer schneller, Polizei kommt immer näher, die Polizei ist in der Vorfahrtsstraße. Und die Polizei biegt ein mit Tatütata und ich fahre den Polizeiwagen frontal in die Fahrerseite rein. Der Fahrer war auf der Stelle tot. Dein anderer Mitfahrer saß sein Leben lang im Rollstuhl. Ich selber hatte nicht einmal eine Schramme, nichts. Wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich wieder, schon damals seine Hände über mir hatte. Gell? Ich habe meinem Vater geschrieben. Vater sitzt in Untersuchungshaft, das und das ist passiert, weil ich wusste, mein Vater ist ein starker Mann. Und wenn mein Vater sagt, ich nehme ein Kind mit heim, dann nimmt er sein Kind mit nach Hause. Auf einmal heißt es, Willem durch Besuch im Gefängnis. Es kann nur mein Vater sein. Wisst ihr, und mein Vater stand so da. Und ich, so mit Fußfesseln, bin ich so langsam auf ihn zugewackelt. Und dann macht er die Arme auseinander. Und ich dachte, Mensch, der hat mich noch nie umarmt. Vielleicht nimmt er mich jetzt in den Arm. Aber der holt aus. Haut mir links und rechts eine Ohrfeige runter, dreht sich rum und geht. Wer von euch hat Kinder? Macht mal Hände hoch. Wer von euch hat Kinder, ja? Wisst ihr, was das Schlimmste für ein Kind ist? Weil ich rede aus Erfahrung, wenn der Vater oder die Mutter dem Kind den Rücken zudreht. Weißt du, was du da deinem Kind sagst? Ich verachte dich. Du bist nicht mehr mein Kind. Ich habe zwei Söhne. Und mein ältester Sohn, der hat mir, also dieser Schlawiner, hat doch der mir 10 Pfennig aus dem Geldbeutel geklaut. Also dieser Schlawiner, gell? Und ich habe das gesehen, ich sagte nichts. Ich habe das gesehen und irgendwie wollte mein Sohn, ich war in der Küche, mein Sohn wollte was und steht vor mich hin. Und ich habe mich dann so abgewendet. Dann lief er so rum. Dann habe ich mich wieder so rum abgewendet. Und der ist um mich rumgetänzelt. Dann ist er auf den Küchentisch gestiegen. hat mich an den Ohren genommen. Sagte, Papa, ich habe dir 10 Pfennig aus dem Geldbeutel genommen. Ohne zu fragen. Aber Papa, bitte, 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 schau mich wieder an. Da merkte ich, wie das Kinderherz sich sehnt nach der Liebe des Vaters, wie sich das Kinderherz sehnt nach der Liebe der Mutter. Ich bekam damals 5 Jahre verschärften Kerker. Verschärfter Kerker ist ungefähr so, wie hier in den 60er Jahren Zuchthaus war. Wurde nach 2,5 Jahren entlassen, mein Vater war bereit, mich aufzunehmen. Bedingung war, arbeiten gehen und nicht mehr kriminell zu sein. Ich habe einen Job gehabt, irgendwie als Bohrer, kennst du was, so Bohrer, weißt du, mit Flüssigkeit, weißt du, Hilfsarbeiter, Betoner, Werkzeugmaschinen, bin jeden Morgen zur Arbeit, bin abends nach Hause, endlich habe ich es geschafft. Ich bin nicht mehr kriminell. Was denkst du, wie lange ich nicht mehr kriminell war? Was denkst du? Einfach, was denn? Ja, wie lange war ich nicht mehr kriminell? Ich war entlassen, hatte Arbeit. Nicht mehr, sagst du? Okay. Die Frage nicht, du bist ein alter Hase. Wie lange, was sagst du, wie lange war ich nicht mehr kriminell? Nachdem ich entlassen worden bin aus Österreich. Ich habe mich bemüht, nicht mehr kriminell zu sein. Wie lange hat es gehalten? Nicht mehr. Der vertraut mir. Polizist, was sagst du? Ach, du hast das Buch gelesen, hä? Du bist ein Insider, hä? Ja. Du bist ein Insider, das habe ich gesehen. Er ist Polizist, deswegen darf ich das. Ich darf das machen, gell? Ist es nicht schön, wenn Polizisten und Ganoven Brüder geworden sind? Ich sage das Ganze, ich freue mich so, dass ich dich sehe. Früher hätte ich dich gejagt, aber heute freue ich mich. Ihr Lieben, ich war nicht mehr kriminell, ich bin zur Arbeit, bin nach Hause, nichts mehr gemacht. Es hat gehalten und gehalten, genau 14 Tage. Was ist passiert? Was ist passiert? Es hat doch einen Grund. Ich muss doch nicht mehr kriminell sein. Ich muss doch nicht mehr. Muss ich doch nicht. Ich habe doch Arbeit, habe Wohnung, verdiene mein eigenes Geld. Wer von euch weiß, was Albträume sind? Hände hoch. Giuseppe, du hast schon Albträume gehabt. Wenn ihr Albträume habt, gell, wacht ihr auf und ihr könnt oft nicht mehr einschlafen, stimmt das? Weil der Traum, der beschäftigt uns, stimmt das? Der Traum beschäftigt einen. Und ich habe immer wieder das Gleiche geträumt. Ich träumte von dem Unfall. Ich sah im Traum, wie sich der Polizist das Genick bricht. Ich konnte nicht mehr schlafen. Jetzt habe ich einmal Arbeitsglück davon erzählt. Sag ich, du, ich habe manchmal so komische Nächte, du. Ich wache auf und kann nicht mehr einschlafen. Sagte Philipp, das kenne ich. Das hatte ich auch mal. Ja, sag ich, was machst du da dagegen? Er sagte, wenn ich abends heimkomme, trinke ich meine 10 Bier und dann schlafe ich wunderbar. Ja, ich habe das sofort getestet, klar. Ich habe wirklich besser geschlafen, aber die Träume kamen zurück. Dann habe ich noch mehr getrunken. Und jeder, der mal Alkoholiker war, der weiß, je mehr du trinkst, desto mehr fällt die Hemmschwelle. Und so begann ich dann schon mit kleinen Diebstählen, kleine Einbrüche, dann mal ein Raub, dann mal ein Bankraub, ein Juwelierraub. Bin ich nachts sturzbetrunken durch Ulm gelaufen, weißt, Neustraße, und komm am Juwelier Rotfuß vorbei und da hat's geblinkt. Ich dachte, das ist alles für mich. Also ich habe eure Tür angeschaut. So eine Tür ist offen in 2 Minuten. Ohne Schlüssel. Normal kriege ich Türen immer gut auf. Aber ich war so besoffen, ich habe die Tür nicht aufgekriegt. Da bin ich zum Nachbarn und habe seinen Mülleimer geholt. Und habe mit dem Mülleimer die eigene Glastüre zertrümmert. Am nächsten Tag stand groß in der Zeitung, ein Mülleimer-Phantom hat zugeschlagen. Und irgendwann wurde ich gesucht von der Polizei. Der Boden wurde mir zu heiß und ich bin nach Hamburg-St. Pauli geflohen. Und lebte da 3 Monate. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich muss ehrlich sein. So eine Freundschaft wie damals auf St. Pauli habe ich noch unter Christen noch nie gesehen. Man hat sich vertraut. Die Bardame hat mich erkannt und hat Polizei gerufen, es gab eine Schießerei, ich wurde ins Bein getroffen, ich konnte nicht mehr fliehen, wurde verhaftet, verarztet und sie brachten mich mit Einzeltransport von Hamburg nach Stuttgart-Stammheim. Wer kennt Stuttgart-Stammheim? Wie lange bist du gesessen? Bist nicht gesessen. Aber jetzt habe ich gerade Schwäbisch gehört, du kennst. Da musste ich warten auf meinen Prozess und bekam ich Anklageschrift. Ich wurde angeklagt für 148 verschiedene Straftaten. Ich zähle sie jetzt nicht auf, keine Sorge. Es wurden 18 Verhandlungstage angesetzt. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bin ich besonders clever. Der Florian ist Richter, okay? Du bist Richter. Ich ernenne dich zum Richter. Und ich habe mir gedacht, wenn der Florian Richter ist und ich sage nichts, kannst du mir nichts nachweisen. Das war meine Logik damals. Total hirnrissig. Ich sagte keinen Ton. Ein Zeuge nach dem anderen kam rein. Rollstühle sind reingefahren. Und jeder hat erzählt, was er mit mir erlebt hat. Ich sagte nichts. Und auf einmal geht die Türe auf. Es kommt ein alter Mann rein. Ein alter Mann. Mit schneeweißem Haar. Und den kannte ich. Wisst ihr, wer das war? Das war mein Vater. Mein Vater wurde aus Kummer. Mein Vater war viel in Israel. Kennt ihr Ludwig Schneider? Wer kennt Ludwig Schneider? Okay. Mein Vater lebte oft ein halbes Jahr in Israel im Hause von Schneiders. Da war er dort noch ganz klein. Und ich habe mich mit einem Dorn getroffen, in Emmendingen, da wo ich wohne. Und der Dorn sagt mir, weißt du, ich kenne dich schon über 50 Jahre. Sag ich, Dorn, du kennst mich keine 50 Jahre. Sagt er, doch. Weißt du, dein Vater war viel bei uns. Und dein Vater hat unter Tränen erzählt von seinem Kind, wo eine sehr, sehr lange Strafe absitzen muss in Bruchsal. Ganze Gebetsgemeinschaften wurden eingerichtet in Israel. Die haben gebetet für den Wilhelm. Und mit jedem Gebet wurde ich noch schlimmer. Und sagte, Willi, weißt du, und alles, was in dem Buch drinsteht, haben wir schon 30 Jahre vorher von deinem Vater gehört. Ich denke, was will der alte Mann hier im Gerichtssaal? Der kennt mich doch gar nicht. Ich war immer im Heim, der kennt mich doch nicht. Was will denn der? Aber der Richter sagt zu meinem Vater, Herr Bunz, wir haben nur schlimmste Dinge über Ihren Sohn gehört. Von Ihnen will ich was ganz anderes wissen. Gibt es im kompletten Leben Ihres Sohnes, im ganzen Leben, damals, wie alt war ich damals? Vielleicht 20, 19, 20. Gibt es in den 20 Jahren, ich nenne mal einfach mal die Zahl, gibt es in den 20 Jahren eine Geschichte, nur eine Sache, wo Sie als Vater sagen, das hat mein Sohn gut gemacht. Mein Vater sagt, nein, sagt er, das kann nicht sein. Es muss doch eine Sache geben im Leben Ihres Sohnes, wo Sie sagen, darauf bin ich stolz. Nein. Wissen Sie, seit der Junge lebt, gehen wir als Familie von Hölle zu Hölle zu Hölle. Und er hat eine Geschichte erzählt von meiner Stiefmutter. Meine Stiefmutter war in Ulm einkaufen in der Geschäftsstraße und kommt aus dem Geschäft raus, und ich war damals vom Erziehungsheim zu Hause, und sie lässt ihre Taschen fallen und streckt ihre Hände gen Himmel und sagt: Herr, ich gehe nicht mehr nach Hause. Wir haben zu Hause den Teufel im Haus. So schlimm war ich. Und da sagt sie, war das so, als hätte der Herr in ihrem Herzen geredet. Und du gehst genau an den Platz zurück, wo ich dich hingestellt habe. Staatsanwalt beantragte lebenslänglich, weil ja auch Menschen ums Leben kamen, aber weil es kein Mord war, wurde eine Zeitstrafe gefasst, und da wurde auch Österreich mit hineingenommen in eine Gesamtstrafe. Und ich bekam die Gesamtstrafe 14 Jahre und anschließend eine Sicherheitsverwahrung. Sicherheitsverwahrung bedeutet, das heißt, das weißt du auch, gell? 14 Jahre sind vorbei, und dann geht Sicherheitsverwahrung los, und es geht nochmal 20, 30, 40 Jahre. Gell? Also nicht wie lebenslänglich. Sie brachten mich nach Bruchsal. Bruchsal hat die längste Straße der Welt, habt ihr das gewusst? Ja. Länger wie Mannheim. Die längste Straße der Welt. Du brauchst reinzufahren 5 Minuten. Und lebenslänglich, bis du wieder rauskommst. Ich hatte meinen ersten Hofgang. Da läufst du eine Stunde lang, läufst du da, damals war es so, zu zweit nebeneinander, läufst du eine Stunde lang im Hof. Und neben mir läuft ein Mann mit langem Bart. Kennt ihr Heidi, der Almömi? So sah der aus. Weißt du, ein total zerknittertes Gesicht und ein langer Bart. Und wir laufen so im Kreis. Und er sagte: Willi, ich habe deinen Prozess in der Zeitung verfolgt. Damals gab es noch kein Internet. Ich habe deinen Prozess verfolgt, aber ich weiß nicht, was hast du denn von der Strafe gekriegt? Boah, sag ich, ein Riesenhammer. Sagt er, was hast du gekriegt? Sagt er, sag ich, 14 Jahre in Sicherheitsverwahrung. Sagt er, was, so wenig? Geh doch runter ans Tor und warte, bis du wieder raus darfst. Sag ich, hallo, nicht 14 Tage, 14 Jahre. Sag ich, das ist doch keine Strafe. Und dann sag ich, was hast denn du gekriegt? Mach doch so. Ja, sag ich, du mit deinen 7 Jahren. Sagt er, nein, ich habe 7-mal lebenslänglich. Können wir uns das vorstellen? Der kam ins Gefängnis 1956, war nie wieder draußen und starb im Jahre 2006. Das ist der Hammer, oder? Gibt es für so einen Menschen noch eine Chance? Menschlich gesehen nein, oder? Das habe ich vorhin gesagt, wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Es gab 2 Bibelschüler. Und die hatten so auf dem Herzen, Evangelisation zu machen in Bruchsal, und bekamen die Möglichkeit, einen Abend in Bruchsal das zu machen. Der eine kommt mit einer Bibel unterm Arm und der andere kam mit seiner Zugposaune. Ich habe noch nie jemanden gehört, der so falsch Zugposaune spielt. Aber er hat es voller Liebe getan, weißt du? Und der andere schlägt die Bibel auf, weißt du, so einfach aufgeschlagen, und schlägt auf Johannes Kapitel 10. Und da lesen wir: Ich bin der gute Hirte. Kennen wir das? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und irgendwas hat diesen Heinrich Pomerenke gepackt. Der Geist Gottes hat sein Herz berührt und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und die letzten 20 Jahre seines Lebens war er Briefseelsorger für Gefangene. Das macht Jesus. Und wenn wir eines Tages in der Ewigkeit sind, will ich neben Heinrich sitzen, im Hochzeitsmahl. Ha! Jesus hat kein Ansehen der Person. Er rettet jeden. Ich bekam eine Zelle in der Sicherheitsabteilung. Die ersten 6 Jahre habe ich immer Schach gespielt mit dem Günter Sonnenberg. Der ist von RAF gewesen. Wir haben jeden Tag Schach gespielt miteinander. Wir durften nicht mit anderen Gefangenen zusammenkommen. Aber es gibt noch sogenannte Arrestzellen. Sagt euch das was? Arrest. Bunker. Er grinst. Bunker. Gell? Da kommst du hin, wenn du innerhalb des Hauses irgendwas anstellst. Beispielsweise, Flori, ich habe aber aufs Maul, dann komme ich in den Bunker. 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen. Oder ich schmeiß, du bist auch Beamter, dir schmeiß ich das Essen hinterher, dann komme ich in den Bunker. Und im Bunker darfst du nichts lesen, keine Briefe mitnehmen, keine Zeitung mitnehmen, kein Buch, nichts. Das Einzige, was du mitnehmen darfst, wenn du Moslem bist, der Koran, und wenn du biblisch oder christlich bist, die Bibel. Mein Vater sagte immer, die Bibel ist Gottes Wort. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Bah. Gott hat einen Plan mit jedem Menschen. Hihihihi. War sein Plan, dass ich hier verreck im Knast? Ich glaube, ich muss mal zeigen dem Gott, wer der Wille ist. Der kennt mich ja noch gar nicht. Da bin ich zum Pfarrer. Sag ich, Herr Pfarrer, ich möchte eine Bibel. Hat der sich gefreut. Der Wille will eine Bibel. Und dann will der mir so eine kleine Bibel andrehen. Kennt ihr die? Gideon nennt sich sowas. Und nebendran liegt eine Studienbibel Martin Luther, 1800 Seiten. Sag, ich will die haben. Er gab sie mir voller Freude. Nächste Arrestzelle, dann bin ich in die Arrestzelle marschiert, weißt? Die Gefangenen haben das gesehen und dachten, oh Willi, jetzt ist bei dir auch der Draht aus der Mütze gesprungen. Ich habe da Tabak drin versteckt. Da kann man aufmachen, weißt? Habe ich Tabak drin versteckt und Streichhölzer. Türe war zu. Sag ich, Gott, mein Vater sagt, das ist dein Wort. Wer bist du? Wer bist du? Jetzt zeige ich dir mal, was ich mit deinem Wort mache. Habe 1. Mose 1, die erste Seite rausgerissen. Habe sie voller Hohn gelesen. Voller Hohn gelesen. Beide Seiten. Hab 4 Teile aus dem Blatt gemacht und hab 4 Zigaretten draus gedreht und geraucht. Ihr hört meine Stimme, wie rau die klingt, gell? Das ist nicht ohne. Und im Laufe von 8 bis 10 Jahren habe ich das komplett Alte Testament durchgeraucht. Zuerst gelesen und dann geraucht. Viele kommen zu mir, aber Willi, wie kann das sein? Auch im alten Bund gibt es so kostbare Bibelstellen. Ich habe dich von je und je geliebt. Kennt ihr das? Darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Kennt ihr das? So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 23. Der Herr ist dem Wilhelm sein Hirte. Und dem Wilhelm wird es an nichts mangeln. So lese ich heute die Bibel. Ich setze egal, was ich lese, meinen Namen ein. Dann wird es persönlich. Nichts hat mich angesprochen. Ich kam zum Rauchen ins Neue Testament. Am Geschmack hat sich nichts verändert. Kam nur noch bis zu Matthäus 5. Kennt ihr Matthäus 5? Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen. Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind sie, die das Leid tragen und so weiter. Mich hat nichts angesprochen, nichts. Am nächsten Tag habe ich wieder die nächste Seite rausgerissen. Las wieder voller Hohn und Spott. Auf einmal lese ich, ihr seid das Salz der Erde. Und danach lesen wir, ihr seid das Licht der Welt. Und das allererste Mal, seit ich Bibel geraucht habe, das allererste Mal habe ich mir Gedanken gemacht über das, was ich gelesen habe. Wozu braucht man Salz? Eine stinknormale Frage, oder? Wozu braucht man Salz? Verzwürzen, das heißt, du machst am Sonntag ein gutes Essen und lädst mich ein. Vielen Dank. Und du weißt, vorher würde ich gerne noch die Suppe essen, aber die Brühe ist noch fad. Dann machst du eine Prise Salz. Das heißt nichts anderes, wenn da drin steht, ihr seid das Salz der Erde, heißt es nichts anderes, ich soll ein guter Geschmack sein für dich, mehr nicht. Oder? Nicht, dass dir es hochkommt, wenn du mich siehst. Nee, das bedeutet es. Wir sollen füreinander ein guter Geschmack sein. Und wie oft gehen wir uns aus dem Weg? Weil das, wenn uns das nicht passt und das nicht passt und das nicht passt und der macht das und der macht dieses und der macht jenes. Wir sind vor Gott alle gleich, aber ich bin gleicher. Kennst du das? Vor Gott sind wir alle gleich, aber ich bin gleicher. Wer gibt mir das Recht? Wir haben es im Auto schon gehabt heute, gell? Wer gibt mir das Recht, einen anderen zu verurteilen, nur weil er anders sündigt wie ich? Wer erlöst uns von der Sünde? Ist Jesus Christus. Wer befreit uns von der Sünde? Ist Jesus Christus. Wer reinigt uns von der Sünde? Das ist Jesus Christus. Also haben wir uns ganz schön zurückzuhalten. Und lassen wir den Herrn arbeiten. Ich war eingeladen in Reutlingen. Da war ich in, und vorher habe ich geschlafen in Metzingen. Und immer wenn ich in eine Stadt komme, wo ich kenne, bin ich zum Anstoß für die Christen. Weil ich gehe immer ins Bordell. Da war in Metzingen ein Bordell. Und habe jeder Dame eine Rose gebracht und eine Tafel Marzipan-Rittersportschokolade. Habe sie eingeladen zum Gottesdienst schon letzten Morgen in Reutlingen und tatsächlich kamen drei Damen, so wie sie arbeiten, in ihrer vollen Montur zum Gottesdienst. Und die kommen rein und ich habe mich gefreut und dann kommt der Gemeindeleiter und sagt, so kommen Sie hier nicht rein. Das gehört sich nicht. Gehen Sie heim und ziehen Sie sich um. Meint ihr, die kommen noch einmal? Jesus ging zu den Sündern. Jesus ging zu den Zöllnern. Jesus ging zu den Menschen, die kaputt waren. Jesus ging zu Dirnen. Jesus ging mit Ehebrecherinnen um. Jesus ging mit allen denen liebevoll um, die dringend Erlösung brauchten. Und wenn wir sagen, wir gehen in den Fußspuren Jesu, das gilt jetzt für die Gläubigen hier, gell? Wenn wir sagen, wir gehen in den Fußspuren Jesu, dann müssen wir auch den Charakter Jesu anziehen. Jesus sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich sage immer, abends oft, wenn ich nachts aufwache, dann bin ich auf dem Balkon und rufe laut, erlöst, erlöst durch das Blut. Wie habe ich es bei Jesus so gut? Und der Nachbar schreit, will ist er endlich still. Ach. Ja. Licht. Wo wozu ist ein Licht da? Hä? Zum Leuchten, klar, aber ihr seid das Licht der Welt. Willi, du bist das Licht der Welt. Nee, du bist kein Licht. Du bist ein taube Funzel, aber kein Licht. Ich habe seit dem Tag keine Bibel mehr geraucht. Und das bisschen, was noch übrig blieb, habe ich immer mitgenommen in die Arrestzelle und habe dann drin gelesen. Und dann habe ich einfach, ich denke, da ist nicht mehr viel da, bin zum Pfarrer. Sag ich, Herr Pfarrer, ich brauche eine Bibel. Oh, sagt er, Moment, Willi, ich gab doch vor längerer Zeit dir eine so eine dicke Bibel. Was ist aus der geworden? Ja, im Lauf der Zeit ist sie einfach immer dünner geworden. Er gab mir eine neue Bibel und dann habe ich einfach so die Bibel aufgeschlagen so. Und dann lese ich Chronika. Und er zeugte den und er zeugte den und er zeugte den und die Bibel war zu. Verstehe ich nicht. Habe es am nächsten Tag nochmal probiert. Schlag auf Matthäus Evangelium, Kapitel 1. Und er zeugte den und er zeugte den und er zeugte den und die Bibel war zu. Und irgendwann habe ich angefangen, dann in Johannes zu lesen. Las so die Geschichte auch von Jesus. Dann lese ich von Nikodemus. Das war ein sehr kluger Mann, Nikodemus. Dieser Schlappschwanz, der Angst hatte, tagsüber zu Jesus zu gehen, er kam des Nachts, dass man ihn nicht sieht, und sie unterhalten sich über Wiedergeburt. Und dieser kluge Mann Nikodemus sagt, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht zurückkriechen in den Leib meiner Mutter, das geht doch nicht. Und was sagt Jesus? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Und irgendwie habe ich mich in der Arrestzelle wieder mit Gott beschäftigt. Aber diesmal nicht so rebellisch, sondern ich sagte, ja, mein Vater sagt, du hast einen Plan mit jedem Menschen. War dein Plan, dass ich hier im Gefängnis sterbe? Vom ersten Geld, wo ich im Gefängnis verdient habe, musste ich zurücklegen, im Fall ich im Gefängnis sterbe, dass ein Sarg da ist. Flori, die Kiste können Sie behalten, ich brauche sie nicht. Mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe. Glaube ich nicht. Mein Vater sagt dies und dies und dies und dies. Und ich habe Gott rausgefordert. Und irgendwann kam ich auf die Idee, mit Gott einen Ringkampf zu machen. Ich nenne es immer Ringkampf. Mit Gott einen Ringkampf zu machen. Gott, ich fordere dich jetzt raus. Wenn du wirklich Gott bist, dann musst du stärker sein als ich. Und dann müsstest du mein Leben verändern können. Aber ich lasse mich nicht verändern. Jetzt zeig mal, wie stark du bist. Ich selber merkte gar nichts. Mein Zellennachbar sprach mich eines Tages an und sagt, sag mal, Willi, bist du krank? Ich sag, nee, Dieter, ist alles Paletti, alles gut. Nee. Willi, mit dir stimmt irgendwas nicht. Sag ich, Dieter, machen wir nicht schwach, ist alles gut. Sagt er, nee. Weißt du, früher hast du dich jeden Tag geprügelt, jeden Tag. Schon seit Wochen prügelst du dich nicht mehr. Soll ich mich für dich prügeln? Willi, was ist los? Schon Wochen schmeißt du nicht mehr den Beamten das Essen hinterher. Was ist los, Willi? Und da fiel mir ein, ich habe doch Gott rausgefordert, gell? Hab den Dieter in meine Zelle gezogen, hab die Türe zugeknallt, sei Dieter setzen. mein erstes Zeugnis, gell? Sagt der Dieter, der mich angeschaut hat. Sag ich, Dieter, in der letzten Arrestzelle, da habe ich mit Gott geredet. Sagte, Willi, du bist wirklich krank. Sag ich, Dieter, bist du still, habe ich gesagt. Und ich sagte zu Gott, wenn er stärker ist als ich, muss er mir das in dem Funk beweisen, dass er mich besiegt. Und Dieter, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Gott ist stärker als ich. Ich glaube das. Und Dieter, wenn du einem Gefangenen was davon erzählst, gell, mein Junge, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das war mein erstes Zeugnis. Und wenn du einem was davon erzählst, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ich habe von der Bibel fast nichts verstanden, gell? Aber was ich gelernt habe, ich gebe euch einen Tipp, nehmt die Bibel wörtlich. Habt ihr das gehört? Nehmt die Bibel wörtlich. Das Wort Gottes hat keinen Symbolcharakter. Das Wort Gottes ist dafür da, dass wir es tun. Dass wir es tun. Und ich erzähle euch jetzt, wie wörtlich wir das Wort Gottes nehmen können. Ich kam zum Lesen in 1. Johannesbrief. Oh, das ist ein schöner Brief, gell? Da kommt drin vor, der Mensch, der aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Das ist toll, oder? Ich lese Johannes 1, Vers 9. Kennt ihr die Stelle? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit oder von aller Sünde, egal wie man es nennt. Ja, für mich war das einfach, oder? Ja, Herr Jesus, das mache ich jetzt gleich. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Amen. Ich dachte, jetzt ist der Kittel geflickt. Wisst ihr aber, wenn Gott was will, dann fängt er mit dir an zu arbeiten. Hast du auch schon erlebt, gell? Wenn Gott was will, dann fängt er an zu arbeiten, gell? Ich habe doch bekannt, wieso bin ich innerlich so unruhig? Ja, Wilhelm, was hast du für Sünde gemacht? Ach, das meinst du? Okay. Herr, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht und das tut mir leid und es tut mir so leid, das und das. Habe alle Sünden, die mir bewusst waren, in Jesu Namen, Amen. Jetzt ist doch gut, oder? Ist gut oder ist nicht gut? Er zweifelt, ist gut oder nicht gut? Nein, es war nicht gut. Warum? Ich habe zwar das bekannt, was mir bewusst war, aber von diesen 148 Straftaten konnte es mir über 100 gar nicht nachweisen. Und es wurde eingestellt. Aber ich bin schuldig. Ich stand ein halbes Jahr jetzt vor der Entlassung. Ich hätte die Sicherheitsverwahrung auf Bewährung gekriegt. Wenn ich jetzt das bekenne, was eingestellt worden ist, kriege ich nochmal 15, 20 Jahre. Würdest du das bekennen, ganz ehrlich? Du stehst ein halbes Jahr vor der Entlassung und wenn du das bekennst, hast du nochmal 15, 20 Jahre vor dir. Also ich das nicht machen, sei ganz ehrlich. Ja, ja. Sag, das mache ich nicht. Mache ich nicht. So, mache ich nicht. Aber der Herr hat mir keine Ruhe gelassen. Kennt ihr das? Kennst du das? Wenn der Herr von dir was will und du blickst noch nicht ganz, wie der Herr dich unter Strom setzt? Ja. Ich hatte keine Ruhe. Ich muss es bekennen. Aber er sagt ja auch, wenn du bekennst, Willi, wenn du bekennst, dann bin ich treu und gerecht. Ich weiß nicht, was es bedeutet, treu und gerecht, habe ich gesagt. Aber das klingt hoffnungsvoll. Und ich habe mich an meinen Tisch gesetzt, in der Zelle, und habe einen Brief geschrieben. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, Sie können sich sicherlich noch an mich erinnern, er konnte. Wissen Sie, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe gelesen, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und ich muss Ihnen bekennen, alles das, was Sie damals eingestellt haben, ich war's. Ich habe gedacht, vielleicht kann man es ein bisschen abschwächen, wenn ich vielleicht mich spanisch verabschiede. Und habe dann geschrieben, hochachtungsvoll, Doktore Don Villardo de Punza. Aber ich sag's euch, kaum war der Brief im Briefkasten, dachte ich, was hast du gemacht? Ich habe noch versucht, mit einem Kleiderbügel rauszuholen, weißt? Kennt ihr Brieffishing? Es hat nicht geklappt. Bin ich zum Pfarrer. Weil immer wieder, wenn ich Fragen hatte wegen der Bibel, dann bin ich zum Pfarrer. Und er sagte, und Willi, was macht's Bibellesen? Ja, sag ich, mache ich schon. Wo bist du gerade? Ja, ich lese gerade 1. Johannesbrief, bin im Kapitel 1. Oh, sagt er, das ist ein schöner Brief. Johannes ist ein auferbauender Brief. Sag ich, ja, ja, total auferbauend, total, total, total. Total auferbauend, total. Sag er, wo bist du denn gerade? Ja, ich beschäftige mich gerade mit dem Vers 9. Dann fragt er, was steht denn da? Ich habe gedacht, als Pfarrer müsste er das wissen. Ich habe es ihm gesagt. Sagt Willi, das ist wahr. Hast du wirklich deine Sünden bekannt? Sag ich, Herr Pfarrer, hundertprozentig. Ich habe alles bekannt, alles. Sagt er, dann ist alles gut. Ja, Pfarrer, ich habe sogar am Staatsanwalt geschrieben. Sagt er, Moment, was hast du? Ja, ich habe am Staatsanwalt geschrieben. Ja, was schreibst du dem Staatsanwalt? Ja, ich habe dem alles das geschrieben, dass das, was er damals eingestellt hat, dass ich war. Sagt er, Willi, hast du, was ist mit dir los? Hast du einen Schuss? Das macht man doch nicht. Sag ich, Moment, wenn ich sage, Moment, da steht's. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Ach, sagt der Willi, du darfst doch die Bibel nicht so wörtlich nehmen. Der hat mir sehr, sehr auferbauend zugeredet. Ein paar Wochen später kommt ein Brief, so dick. Ich kenn die Umschläge, grau, grün, blau, vermischt. Ich mache auf, Anklageschrift. Puh, hat vielleicht der Pfarrer doch recht gehabt, weißt du? Habe ich gelesen, für das Delikt Mindeststrafe so viel, für das Delikt Mindeststrafe so viel. Ja, und ich habe einfach nur noch die Zahlen untereinander geschrieben. Kam auf 126 Jahre. Also Strafzusammenzug sind es 15 bis 20 Jahre. Ich habe enttäuscht den Brief in die Ecke geschmissen, seid ihr ganz ehrlich. Habe ein Party Schach gespielt mit dem Sonnenberg. Komme zurück in die Zelle und nach dem Abendessen habe ich den Brief wieder gesehen, in der Ecke liegen, habe ich den Brief wieder vorgeholt. Wieder der Umschlag, weißt du, der Umschlag. Und da ist noch ein weißes Blatt Papier drin. Das ist zwar jetzt nicht weiß, aber ich hole das raus. Handschriftlich. Und dann lese ich, lieber Bruder Bunz, der Junge war gläubig. Der Staatsanwalt war gläubig. Ich freue mich, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ich kann Ihnen sagen, diese Delikte stehen nicht im Verhältnis zu dem, warum Sie im Bruchsal sitzen. Und ich stelle alles endgültig ein nach Paragraf 154 StPO. Und da merke ich was. Wir dürfen die Bibel wörtlich nehmen. Giuseppe, wenn du was in der Bibel liest, nimm es wörtlich. Glaub mir's. Du wirst du hast so viel erlebt schon. Du wirst explodieren vor Freude, wenn du das machst, was der Herr will. Das ist so schön. Und ich wurde entlassen tatsächlich am 15.02.1985. So lang bin ich schon in Freiheit. Und ich komme zu Hause an in Nagold, steht schon der Gerichtsvollzieher da. Ich hatte 1,2 Millionen Mark Schulden. Weil wir haben auch Polizeiwachen in die Luft gejagt, weißt du? Und die wollen Geld. Soll ich euch was sagen? Heute bin ich schuldenfrei. Jesus ist unser Versorger. Ihr Lieben, ich bin nicht für die Gemeinschaft geboren, sag's euch ganz ehrlich. Ich bin eigentlich ein Einzelgänger. Ich habe vorhin mit meinem Schätzle telefoniert, mit meinem Scheißerle, habe ich vorhin telefoniert. Und sag, Anni, wie sehr hat Gott dich mit Kraft ausgerüstet, dass du mich schon so lange ertragen kannst. Ich habe zwei Söhne, weißt du? Mein einer Sohn, der ist genauso still wie ich. Der sagt also auch fast nichts. Und er wurde auch eingeschult, aber er wollte kein Gangster werden. Und die Lehrerin nimmt die Gitarre und singt mit den Kindern Kinderlieder. Und irgendwie hat es meinem Sohn nicht gefallen und er fängt an zu stänkern, mein Sohn. Mein Papa singt besser wie sie. Die Lehrerin, die schaut ihn nur an und dann singt die weiter. Und mein Papa spielt fünfmal besser wie sie Gitarre. So. Und dann sagt die Lehrerin nur, Simon, sei endlich still. Moment, was haben Sie gerade gemacht? Ich bin der Simon, gell? Sie haben mich angeschrien. Das eine sage ich Ihnen. Wenn ich nach Hause komme, erzähle ich es meinem Vater. Und der kommt. Und dass Sie bloß Bescheid wissen. Mein Vater war ein gefährlicher Gangster. Ich liebe meine Kinder. Kennt ihr auch das Gefühl, man hat viel im Leben verbockt, falsch gemacht und man will es irgendwie wieder gut machen? Kennt ihr das auch? Man will es irgendwie gut machen, oder? Wisst ihr, ich habe so viele Menschen in Rollstühle gebracht oder so viele Menschen körperlich geschadet. Ich sagte, Herr, gib mir doch eine Arbeitsstelle, wo ich manches wieder gut machen kann. Und ich lebe ja in Freiburg, oder bei Freiburg, und war in Freiburg unterwegs, und morgens habe ich noch das Bibelwort gekriegt, wenn ein blinder Mann einen Blinden führt, dann fallen beide aufs Gesicht. Was hat es mir zu sagen, gell? Ich war in der Stadt und sehe eine blinde Frau, wie sie mitten auf den Gleisen läuft. Von oben kommt die Straßenbahn. Ich bin schnell runter zu ihr, sage, Katzele, komm rüber, die Straßenbahn kommt. Sagt sie, ich habe mich total verrannt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Sei, wollen Sie nach Hause? Sagt sie, ja. Wo wohnen Sie denn? Ja, im Blindenheim. Sag, ich weiß, wo Sie ist, komm, ich bringe Sie heim. Und wo ich schon das Heim betrete, was so eine schöne Atmosphäre, weißt du, hab ich am nächsten Morgen den Chef angerufen, ob ich mal vorbeikommen könnte. Er sagt, ja. Und dann sage ich, Mensch, habe ich gesagt, gestern ist das und das passiert. Ich habe die Heidi so und so wieder zurückgebracht. Ja, sie hat schon gehört, vielen Dank. Ich will mal so gern wissen, wie blinde Menschen leben. Darf ich bei Ihnen ein Praktikum machen? Sie müssen mir nichts bezahlen. Und ich durfte 4 Wochen Praktikum machen. Und während des Praktikums wusste ich schon, ich werde hier eines Tages arbeiten. Aber der Chef hat es nicht gewusst. Und als die Probezeit vorbei war, sag ich, Herr Fessler, so und so sieht's aus. Ich würde so gern bei Ihnen arbeiten. Ich war kurzärmlich. Er fragt, warum sehen Sie so aus? Jetzt kann ich ja nicht sagen, ich war im Knast, das ist ja für jede Bewerbung. Ja, wissen Sie, in meiner Jugend, da war ich nicht immer so brav. Der wollte es ganz genau wissen, dann habe ich es ihm ganz genau gesagt. Er sagte, für Sie tut mir es leid, aber in mein Haus kommen keine Vorbestraften. Wir haben, ich habe so viel Negatives erlebt. Für Sie tut mir es leid. Jetzt hatte der so einen länglichen Spiegel und ich sehe mich da drin. Dann sage ich zu meinem Chef, also ich kann Sie verstehen, also wenn ich den Karl da drin sehe, den würde ich auch nicht einstellen. Wie der aussieht. Aber ich habe gedacht, die Leute sind sowieso blind. Die sehen das ja nicht. Weißt? Die sehen das ja nicht, weißt du? Und sie haben vieles erlebt, ich verstehe sie, aber wissen Sie, vielleicht bin ich anders. Aber um das rauszukriegen, müssen Sie mutig sein. Aber Sie haben das und das erlebt. Jetzt kurzum, entweder Sie sind mutig oder Sie sind ein Schlappi. Und dann bin ich gegangen. Weil der sieht mich sowieso nie mehr. Du kannst ja sagen, was ich will. 14 Tage später ruft er mich an und sagt, setzen. Mich hat noch kein Mensch Schlappi genannt. Und ich gebe Ihnen eine Chance. Wir beginnen mit 5 Stunden die Woche. Und ich beobachte Sie. Ihr Lieben, nach 3 Monaten bot er mir einen 100%-Vertrag an. Ist das schön? Ich brauche nur noch ein polizeiliches Führungszeugnis. Kennt ihr das auch, polizeiliches Führungszeugnis? Meine Frau schafft auch in einem Pflegeheim und sie brauchte auch eins und ich komme heim. Mein Gesicht war noch mehr verknittert wie jetzt. Sagt sie, was ist los? Schatzele, was ist los? Sag ich, stell dir mal vor, der stellt mich ein. Jetzt will der ein polizeiliches Führungszeugnis. Sag ich, das ist wunderbar. Ich brauche auch eins. Komm, wir gehen zusammen aufs Rathaus. Ich habe es beantragt, bei meiner Frau war es nach 4 Tagen da und ich warte. Nach 14 Tagen sagt meine Frau, ach weißt du, bei dir muss man vielleicht doch mehr schreiben als bei mir. Nach 4 Wochen fragte ich sie, meinst du Schatzele, die schreiben ein Buch. Und dann kam ein großer Umschlag, ein ganz großer Umschlag. Ich bin ein mutiger Typ, gell? Glaubt ihr, ich habe mich getraut, den Umschlag aufzumachen? Meine Frau musste ihn aufschneiden, weil der war so nass von meinen Händen. Was denkst du, wie viele Seiten das gehabt hat? Schätze einfach mal. 50. Was denkst du? 20. 200. Okay, was denkst du? 250, ja. Und ich... Meine Frau holt das Zeugnis raus. Eine Seite. Eine Seite. Und weißt du, was drauf stand? Keine Eintragung. Wie kann das sein, gell? Wie kann das sein? Was haben wir vorhin gesagt? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Keine Eintragung. Ich habe meine Frau in den Arm genommen und ich habe sie gedrückt. Dass sie lebt, ist ein Wunder. So habe ich sie gedrückt. Sag, guck mal, Anita, weißt du, was ich glaube? Gott hat im Himmel einen Laptop. Und als die meinen Namen aufgerufen haben, hat Gott die Löschtaste gedrückt. Ne, aber ihr Lieben, ich bin ja schon so und so lang, schon über 30 Jahre, 40 Jahre straffrei. Da wurde es nach vorne automatisch gelöscht. Und so könnte ich euch noch viel, viel, viel erzählen. Heute darf ich arbeiten für den Herrn unter den Verlorensten. Ich bin 3-mal die Woche in der Psychiatrie in Emmendingen. und besuche die Menschen, die keiner mehr besucht. Ich bin so dankbar, dass Jesus meine Seele gerettet hat. Jetzt habt ihr mal eine Geschichte gehört von der anderen Seite der Gesellschaft. Aber alle müssen wir bei Jesus rauskommen. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst. Aber ich will einfach dir Mut machen, wenn du noch nie was mit dem Glauben zu tun hattest. Ich fordere dich raus. Wenn du willst, dass sich der lebendige Gott in deinem Leben bestätigt, er wird sich bestätigen, dass du weißt, er war's. Vielleicht bist du auch müde geworden, weißt du? Vielleicht bist du schon 40 Jahre, 50 Jahre auf dem Weg und so langsam werden die geistlichen Knochen morsch. Heute kannst du neu beginnen. Heute kannst du neu beginnen. Danke, dass ich euch besuchen durfte. Morgen früh machen wir zusammen Gottesdienst. Alle, die kommen wollen, machen wir zusammen Gottesdienst und dann geht's weiter in der geistlichen Botschaft. Ich kann euch jetzt schon das Thema sagen, was beugt uns in unserem Leben? Da segne euch. Ich so ganz nachher noch zum Abschluss noch beten, aber jetzt übergebe ich dir zunächst mal. Ist das okay? Danke, dass ihr mich ertragen habt. Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Was wollen wir dazu sagen? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das hast du uns heute erzählt, Willi. Ich war ganz platt. Aber wir haben einen himmlischen Vater, der das Gleiche bewirkt an uns heute noch wie an dir. Wir haben einen himmlischen Vater und er hat seinen Sohn gesandt, damit niemand verloren geht, der an ihn glaubt. Und heute Abend ist diese Tür groß offen, auch für dich. Wir haben es gehört von Wilhelm und wir freuen uns ganz fest, dass du morgen uns die Predigt hältst. Die ist nicht hier in der Kapelle, aber die wird drüben sein bei der ISB. Drüben bei der internationalen Schule. Da laden wir euch ein, morgen um 10 Uhr. Herzlich willkommen. Und wenn du heute Abend da bist und du eine Frage hast, die dich schon lange auf die Seele drückt, geh nicht mit offener Frage nach Hause. Geh nicht mit offener Frage nach Hause. Bleib zurück. Wir haben Zeit, für deine Frage zu beantworten, mit dir zu beten, damit du wieder, wenn du vielleicht schon jahrelang auf dem Weg bist, wie es du gesagt hast, wieder Mut bekommst, damit die Knochen nicht mehr morsch sind, sondern damit du wieder freudig den Weg mit Jesus gehen kannst. Und wenn du dein Leben noch Jesus übergeben kannst, now is the time. Heute ist die gute Zeit. Und wir werden, bevor wir jetzt ein Lied singen, spricht von der Gnade. Also deine Geschichte kann man drüber schreiben, es ist nur Gnade. Und unsere Geschichte ist nur Gnade. Und wir wollen da Antwort geben auf die heutige Botschaft Amazing Grace. Aber bevor wir das Lied singen, möchte ich doch gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir dir von ganzem Herzen danken für das wunderbare Zeugnis von Wilhelm. Wir dir ganz herzlich danken und staunen, wie du gewirkt hast. Und du bist gekommen für die hoffnungslosen Fälle. Bist du gekommen Und danke dir ganz herzlich, dass der Wilhelm dein Kind darf sein. Danke dir, dass jedes dein Kind darf sein, wo ihr das Leben dir hat übergeben. Herr Jesus, du siehst, was jedes dahin gebracht. Herr Jesus, du siehst, was es jedes braucht und nötig hat. Wie viele Fragen da sind. Schenk du einfach Gnade, dass du mitten unter uns bist, dass du wirken tust in uns. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir da vor dir stehen dürfen, aus lauter Gnade. Hab Dank dafür. Amen.